Möglichkeiten auseinandersetzen. Daher vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Schoder, und guten Morgen auch von mir. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, über das Thema zu sprechen, weil das ist wirklich etwas, was mich ja eigentlich schon seit Beginn meiner wissenschaftlichen Arbeit eigentlich schon bewegt. Ich habe früher sehr viel über Online-Märkte gemacht, auch über das Thema frühe Digitalfernsehansätze, Interaktivität geforscht und bin dann 99 in die Unternehmensberatung gegangen, habe da eigentlich auch durchgehend Kunden, die sich mit, damals nannte man das noch Konvergenz, beschäftigt haben, also die Digitalfernsehen und Online-Angebote zusammenbringen wollten. Und war zwischendrin noch 7 Jahre bei einem Rundfunknetzbetreiber hier in Deutschland, der für die DVB-T-Netze unter anderem zuständig ist. Und bin jetzt seit 2 Jahren wieder in der Beratung, Baring Point, Beratungsunternehmen, 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa, Partner geführt, in eigentlich allen Branchen tätig. Wir haben einen sehr starken Telekommunikations- und Medienschwerpunkt und bieten die Bandbreite von Strategie, Organisation bis hin zu Technologieberatung an, deswegen Management und Technologie-Consulting. Aber das möchte ich auch dann schon bei der Werbung für Baring Point lassen, denn Sie interessieren sich für die Inhalte und ich fand den Vortrag sehr, sehr gut, den Herr Wagner hier einleitend gebracht hat. Ich hatte im ersten Moment, als ich seine Tagesordnung sah, gedacht, oh Gott, das ist jetzt viel von dem, was ich mir vorgenommen habe, aber das hat wirklich einen sehr schönen Überblick über die tatsächlichen Anwendungen gegeben und ich versuche das Ganze jetzt ein bisschen ins so eine Mischung aus Theorie und Praxis zu bringen. Also ich habe auf einer anderen Veranstaltung mal gesagt, es ist eigentlich Quatsch, dass wir jetzt alle Connected TV so als Riesenhype irgendwo bringen, weil das Fernsehen war immer schon verbunden. Es kam natürlich über die verschiedenen Verbreitungswege, die es ja auch heute noch gibt, beziehungsweise mit IPTV als neuem Massenverbreitungsweg, die sich weiterentwickeln. Aber die Interaktivität beschränkte sich natürlich damals auf das Ein- und Ausschalten, anfangs noch aufstehen und Knopf drehen und danach mit der Fernbedienung. Was aber jetzt wirklich spannend wird, ist, dass letztendlich das Connected TV entweder eigenständig oder mit der großen Zahl von Zusatzgeräten, die es ja gibt. Denn man muss sagen, es ist richtig, die großen Geräte haben heute einen entsprechenden IP-Zugang. Aber spannender ist ja, dass es eben schon seit vielen Jahren unterschiedlichste Zusatzgeräte gibt, die das Fernsehen interaktiv machen, dass damit jetzt tatsächlich eben der zeitsouveräne Zugriff auf Inhalte möglich ist. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Aspekt. Während das lineare Fernsehen, klassisches Fernsehen, hat eine enorme Massenattraktivität, ist aber letztendlich das, was mir der Programmveranstalter vorsetzt. Ich muss das akzeptieren. Ich habe die Wahl zwischen verschiedenen Programmen zu wählen. Aber jetzt kann ich eben zeitsouverän auf Inhalte zugreifen, wann ich sie sehen möchte. Und durch die letztendlich erfolgende Integration des Connected TV in ein, wie man so schön sagt, Ökosystem. Dadurch ist eben auch die Ortssouveränität als weiterer Aspekt mit hinzugekommen, dass ich also Fernsehinhalte auch abrufen kann, wenn ich nicht in meinem Wohnzimmer sitze oder wenn ich nicht in der Wohnung bin, wo ich dann entsprechend leitungsgebunden auf die Fernsehinhalte zugreifen kann. Das Ganze bekommt noch eine weitere, auch letztendlich für die Strategien der Programmveranstalter, der Inhalteaggregatoren relevante Komponente, nämlich dass es ja heute die Möglichkeit auch gibt, die auch sehr eifrig genutzt wird. Wir haben es auf dem Beispiel von Samsung gesehen, auch persönliche Inhalte, also Familienfotos, Videos, die eigene Musiksammlung, sonstige Videos halt dort einzubinden. Und das ist letztendlich das Umfeld, in dem sich Programmveranstalter, Inhalte, Aggregatoren, Inhalteproduzenten heute bewegen. Und das Ganze, Sie merken es, glaube ich, schon, ich näher mich der ganzen Fragestellung sehr stark vom Fernsehen. Ich werde nachher auch noch weiter im Begründen, warum Fernsehen ein ganz wesentlicher Kern im Connected TV ist. Aber das ist einfach wichtig, einfach um jetzt die nächsten Schritte auch nachzuvollziehen, weil letztendlich die große Veränderung, die das Connected TV mit sich gebracht hat, die liegt eben darin, dass letztendlich Fernsehen heute nicht mehr als alleinstehende Branche praktisch über sehr regulierte Verbreitungswege in die Wohnzimmer und auf die portable mobilen Endgeräte kommt, sondern dass es eben zusätzlich der Wettbewerbskontext der Programmveranstalter sich nicht nur über das Connected TV, aber auch über die weiteren Möglichkeiten, audiovisuelle Inhalte zu konsumieren, sehr stark verändert hat. Und gerne wird eben dieser Begriff dieses Ökosystems verwendet. Manche Deutschen sind ein Nennen des Ökosystems, was meines Erachtens nicht zutreffend ist, sondern es sind Wertschöpfungsnetzwerke. Und ich teile mit Professor Schode ein besonderes Interesse, das habe ich auch in meiner Forschung, aber dass ich mich sehr stark mit Netzeffektgütern beschäftigt habe. Und was diese Wertschöpfungsnetzwerke sind, das sind eben, wie gesagt, zum Teil in den Unternehmen organisierte, aber letztendlich ökonomisch sehr gut erforschte Rahmenbedingungen, nämlich diese Wertschöpfungsnetzwerke. Und das bedeutet aber auch, dass wir diese vermeintliche neue Komplexität und auch die Schwierigkeit, die Unternehmen vermeintlich haben, sich in diesen Wertschöpfungsnetzwerken zu organisieren, dass wir das ein bisschen entschlacken können. Denn am Ende des Tages geht es hier sehr stark darum, dass wir die Unternehmen so aufstellen und uns so organisieren, dass letztendlich die horizontale und vertikale Integration, die in diesen Wertschöpfungsnetzwerken stattfinden kann, entsprechend genutzt wird. Es hat allerdings eine sehr starke wettbewerbliche Komponente, die dann wieder für die Medienregulierung und für die Telekommunikationsregulierung eine gewisse Rolle spielt. Aber ich habe es eingangs schon gesagt, so wesentlich ist im Connected TV, dass heute weiterhin das Fernsehen das Massenmedium Nummer eins ist und dass letztendlich die Programmveranstalter um diesen Fernsehkern herum, der sich eben aus den klassischen Einnahmequellen, Gebühren, Spotwerbung, Pay-TV oder auch Teleshopping finanziert, dass wir darüber eben diesen Connected TV Layer haben. Das sind dann zum Teil halt die entsprechenden HBTV-Anwendungen. Das sind dann die Anwendungen, die von den Endgeräteherstellern entsprechend eingestellt werden und dass wir dann eben die Möglichkeit haben, diesen Second Screen Layer zu nutzen, der in der Tat heute schon nicht nur über die Endgerätehersteller, sondern es gibt auch verschiedene Anbieter, die diese Integration zwischen HBBTV, dem eigentlichen Fernsehsignal und dem Endgerät abbilden, der eben auch von Dritten entsprechend dann angegangen werden kann. Und die Einnahmequellen, beziehungsweise die wirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die liegen in der Tat, das ist vorhin schon gesagt worden, eben in den vier Feldern, dass man halt den Verkauf von Video oder eben auch den bereits durch Gebühren vorfinanziertes Angebot von Video entsprechend vorhalten kann, dass es eben das ganze Thema Transaktion eine große Rolle spielt, dass Interaktion, also das Mitspielen bei bestimmten Formaten, Social Media und weitergehende Formen der Zuschauerbindung natürlich auch kommerzialisiert werden können, weil letztendlich die Verbindung zwischen Internet und Fernsehen eben das Thema Werbung auch auf ein ganz anderes, sehr viel stärker individualisierbares Niveau heben und das letztendlich dann auch durch Apps, die dann entwickelt werden, sowohl um die Interaktion des Fernsehprogramms mit den portablen und mobilen Endgeräten zu ermöglichen, aber wo eben zum Teil auch heute bereits integrierte Formate entwickelt werden, wobei integriert jetzt nicht nur heißt, dass sozusagen ein bestimmtes Fernsehformat auch auf einer App umgesetzt wird, sondern dass es eben auch Ansätze gibt, dass man mit den Werbekunden zusammen eine App entwickelt, die letztendlich dann neben dem eigentlichen Fernsehformat auch noch die Interessen, sowohl die kommerziellen Interessen des Programmveranstalters, aber eben auch die kommerziellen Interessen des des entsprechenden Werbekunden berücksichtigt. Und was in der Tat dann natürlich, wir haben es heute Morgen auch in dem Statement von Eumann gehört, was in der Tat dann eben auch Regulierungsfragen wiederum aufwirft, wie letztendlich das, die Privatsphäre der Zuschauer sich dann entsprechend in solchen doch sehr transparenten Werbe- und Interaktionsumfeldern dann entsprechend wie die zu schützen und zukünftig in die Regulierung einzubringen ist. Aus Unternehmenssicht, also aus Sicht der Programmveranstalter oder auch aus Sicht von Produzenten wie der UFA, ist letztendlich wichtig, dass man diesen ganzen Block in sich integriert anschaut. Das heißt, es reicht eben nicht mehr aus, dass ich mich mit Fernsehen und Online-Video beschäftige, sondern ich muss letztendlich, wenn ich hier wirklich aus den heute im klassischen Fernsehen ja relativ reifen Werbemärkten hauptsächlich und auch in Deutschland, glaube ich, am Ende so der Entwicklung befinde ich im Pay-TV-Märkte. Wenn ich darüber hinaus neue Umsatzpotenziale realisieren will, dann muss ich da mir eben auch anschauen, wie kann ich mich als Unternehmen da entsprechend einbringen. Und ich habe, um das dann zu illustrieren, dass das heute schon passiert, aus der letzten Analystenpräsentation der ProSiebenSat.1 Media ein paar Informationen zusammengestellt. Da sieht man, dass Rot das neue Geschäftsfeld Digital and Adjacent, in der die ProSieben letztendlich alles, was außerhalb des Kerngeschäfts stattfindet, zusammengefasst hat und wo man dann über diese verschiedenen Säulen hinweg natürlich auch immer wieder Integration mit dem Fernsehen stattfinden lässt. Und Sie sehen, also angefangen von im Online-Bereich bereits etablierten Marken wie Maxdome, gibt es dann aber eben auch ein Geschäftsfeld ProSieben Games, wo letztendlich Spieleentwicklung auf sehr professionellem Niveau betrieben wird, die Ventures, wo in Startups investiert wird und vor allen Dingen aber auch das ProSieben Musiklabel Starwatch, was zu meiner persönlichen Überraschung, muss ich sagen, in Deutschland wirklich das größte unabhängige Label ist und wo also aktuell sehr namhafte Künstler unter Vertrag sind. Ich meine, da könnte man jetzt noch sehr viel mehr zu sagen. Aber interessant sind die Informationen im unteren Bereich. Also das Geschäftsfeld hat 351 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr gemacht und ist fast 40% gewachsen zwischen 2011 und 2012. Sehr profitabel, also die EBITDA-Marge betrug gut 25%. Das zeigt also, dass die Potenziale, die der Markt bietet, von den Playern schon entwickelt werden. Und ich bin mir sicher, dass es eine vergleichbare Ansicht, wenn die Mediengruppe RTL Deutschland auch so detailliert publizieren würde, könnte man da sicherlich auch vergleichbare Werte für RTL auch zeigen. Gut, ich hatte es vorhin schon gesagt, Ökosysteme, eigentlich nichts Besonderes. Es ist letztendlich etwas, was man sich vorstellen kann, wie ein horizontal sehr eng integriertes Unternehmen, vertikal sehr eng integriertes Unternehmen. Das finden wir aber auch im heutigen Fernsehen. Also wenn man sich einen Pay-TV-Anbieter anschaut, wie Sky, der kontrolliert eben vom Inhalteeinkauf bis zum Betriebssystem der Set-Top-Box und zur Set-Top-Box selbst kontrolliert er genauso die Wertschöpfungskette, wie es Apple in seinem iTunes-Ökosystem auch tut, wo es eben wird vom Inhalteeinkauf über die iTunes-Transaktionsoberfläche die Verbreitungswege bis hin dann zum entsprechenden Operating-System in den Endgeräten und dann aber eben auch das Endgerät selbst alles aus einer Hand geliefert wird. Was interessant ist, ist, dass in keinem der Fälle die Verbreitungswege wirklich von den Unternehmen auch selber betrieben werden, was nachher noch ganz interessante Implikationen hat, auf die ich aber noch eingehen werde. Im klassischen Fernsehen ist die Integration sehr viel lockerer. Da haben wir nämlich noch die gute alte Standardwelt, was ja sowohl die Pay-TV-Anbieter, aber auch die entsprechenden Ökosysteme auszeichnet, dass sie alles proprietäre Systeme eigentlich sind, also die von den Anbietern auch kontrolliert werden. In der klassischen Fernsehwelt hat sich in den Jahren an sich Standards entwickelt, die von allen Programmveranstaltern genutzt werden, auf die man aufsetzen kann. Das ist bei der Verbreitung, also das ganze der Standard DVB, also Digital Video Broadcasting, den es für die verschiedenen Verbreitungswege gibt und dann eben auch gemeinsame Verständigungen bezüglich der Spezifikationen der Bildschirme. Das in den letzten Jahren sehr intensiv auch in der Konsumentenkommunikation HDTV oder jetzt auch in den letzten Jahren HBBTV als Standards. Und dann gibt es zusätzlich noch Herstellerstandards und da geht eigentlich der Ärger eigentlich aus Sicht vieler Programmveranstalter schon los. Das heißt aber, dass wir hier letztendlich im klassischen Fernsehen und damit eben auch im Connected TV die meisten Programmveranstalter eigentlich nur das Interface im Fernsehen dann kontrollieren, wenn sie halt HBBTV-Anwendungen haben und darauf werden eben heute auch sehr viele Investitionen gerichtet, um das weiterzuentwickeln. Aber die Überschrift meines Vortrags lautet ja, dass ich mich stark auch den Kostenstrukturen widmen will und ich habe deswegen drei Felder mir rausgesucht, die ich im Weiteren etwas genauer beleuchten möchte, nämlich also das sind einmal die Konfliktfelder zwischen Inhalten und Aggregation, dann das Verbreitungsthema und dann letztendlich das Endgerätethema. Und ich denke, wesentlich ist bei aller Euphorie über die Zugriffszahlen bei YouTube, und da haben wir ja gerade auch die konkreten Zahlen gesehen am Beispiel einzelner Formate, die Zuschauererwartung im Connected TV in einem Massenmarkt, und da war auch wieder sehr bezeichnend, dass wir zwar eine hohe Zahl von Connected TVs in Deutschland haben, aber nur eine gering angeschlossene Zahl von Connected TVs. Die Zuschauererwartungen im Massenmarkt gehen aber ganz klar von den Wertigkeiten der Programmformate aus, die Sie aus dem Fernsehen kennen. Und entsprechend findet auf dieser Ebene Inhalte und Aggregation findet eigentlich einer der härtesten Wettbewerbe aktuell statt, weil letztendlich der Fernsehmarkt um diese Premium-Inhalte ja durch ein ganz striktes Rechteregime strukturiert ist. Und wir sehen momentan, dass die OTT-Anbieter, also die Anbieter, die letztendlich nicht als Programmveranstalter Inhalte in die Konsumentenhaushalte reinbringen wollen, sondern die neu übers Internet kommen. Und da ist, denke ich, das erfolgreichste Beispiel in Nordamerika der Anbieter Netflix, dass diese Anbieter gegenüber klassischen Fernsehprogrammveranstalter momentan wohl noch erheblich mehr Rechtekosten haben, höhere Rechtekosten haben, weil ihre Verhandlungsposition gegenüber den Produzenten, den Studios einfach eine andere ist, da sie eben nicht nur keine Vergangenheit haben, wie jetzt etablierte Anbieter wie HBO oder in diesem Fall jetzt hier AMC, sondern weil sie auch neue Verbreitungsstrategien oder Verwertungsstrategien fahren, die von den Inhalteproduzenten momentan noch sehr skeptisch betrachtet werden. Also Netflix hat zum Beispiel die von Netflix, also im Auftrag von Netflix produzierte zwei Staffeln Serie House of Cards vom ersten Tag an gesamt den Netflix-Abonnenten zur Verfügung gestellt. Man konnte also selber, wenn man wollte, die gesamte Staffel in einem Wochenende durchschauen und es gab nicht diese eben wöchentlichen Ausspielfenster, wie es halt im Fernsehen stattfindet. Und das hat eine sehr große Aufregung in der Branche ausgelöst. Also Netflix ist sehr kritisiert worden. Man muss aber auch sagen, dass der Erfolg, den Netflix selber dieser Strategie zurechnet, ein Zugewinn von 2 Millionen Abonnenten in den USA, Netflix momentan noch recht gibt. Allerdings muss man auch sagen, dass House of Cards die erfolgreichste Eigenproduktion von Netflix bisher war. Der Kostenunterschied, wenn man sich das mal anschaut, also auch eine sehr gut vermarktete Serie in den USA, Mad Men, hat also AMC knapp 25 Millionen Dollar weniger gekostet und die haben im Gegenzug dafür dann entsprechend 40 Millionen US-Dollar Werbeeinnahmen erzielen können. Also Netflix-Abo kostet im Monat irgendwas um 9 US-Dollar. Da kann man sich ausrechnen, also wenn dann halt diese Ad-Hoc-Veröffentlichung stattfindet, wie sich diese Umsätze dann letztendlich weiterverteilen lassen, könnte man nur dann klar erkennen, wenn man auch die Profitabilität der weiteren Formate entsprechend und der einzelnen Kunden bei Netflix kennen würde. Diese Zahlen liegen aber nicht vor. Gehen wir mal auf das Thema Verbreitungswege. Also das ist ja so, dass die Programmveranstalter ja sehr viel Geld aufwenden, um ihre Inhalte über Kabel, Satellit und Terrestrik an den privaten Haushalt auszustrahlen, und gleichzeitig ist eben auch die Möglichkeit gegeben, die neuen Anbieter sehr intensiv nutzen, das freie Internet in Anführungsstrichen zu nutzen, wo ja in der Vergangenheit zwischen den Netzbetreibern selbst eigentlich kein Kostenausgleich stattgefunden hat, sondern man ging mal davon aus, dass die Verkehre, die in ein Netz reingehen, ungefähr gleich sind mit den Verkehren, die rausgehen. Und das war in der Zeit, als man noch so kurze Videoclips geguckt hat oder in der man nur Text und Bildsurfen betrieben hat im Internet, weil das auch weitgehend so gültig hat, funktioniert. Wenn wir uns mal diese Darstellung angucken, auf der linken Seite, die Fieberkurve zeigt, dass Netflix alleine zu bestimmten Zeiten, also an bestimmten Tagen im Mai 2012, 25% des gesamten Konsumentendatenverkehrs in den USA ausgemacht hat. Und das ist eine beeindruckende Zahl, zeigt, wie erfolgreich Netflix ist. Wir haben ungefähr 38 Millionen Abonnenten in den USA. Aber wenn man sieht, was Netflix zum damaligen Zeitpunkt gemacht hat, sie haben es sich recht einfach gemacht. Sie haben die Mechanismen, Kostenstrukturen des Internet genutzt. Sie haben einen sogenannten Content Delivery Network Betreiber beauftragt. Das sind Unternehmen, die technisch so aufgestellt sind, dass sie halt Videoinhalte mit einer höheren Priorität zum Abruf bereitstellen. Das ist ein ganz allgemein verwendetes Verfahren, wird ja auch in Deutschland von kommerziellen öffentlich-rechtlichen Programmveranstaltern für ihre Videostreams und ihre Videotheken, Mediatheken entsprechend angeboten. Netflix hat Folgendes gemacht: Sie haben eine Videokopie an ihren CDN-Anbieter ausgeliefert, der hat wiederum 10 Videokopien an 10 regionale Übergabepunkte ausgeliefert, und diese regionalen Übergabepunkte verknüpfen sich dann mit den Internet-Service-Providern. Also sind zum Großteil Kabelnetzbetreiber, aber auch Telekommunikationsunternehmen wie AT&T, Verizon. Und ab diesen regionalen Übergabepunkten, da war dann eben die gesamte, lagen die gesamten Kosten für die Verbreitung bei den Kabelnetzbetreibern und bei den anderen ISPs. Und die waren darüber so erzürnt, dass Netflix auf ihre Kosten die Verbreitung der sehr erfolgreichen Inhalte vornimmt, dass man Netflix in den USA verklagt hat. Netflix hat inzwischen eine neue technische Lösung gefunden und versucht, die jetzt mit den ISPs zu verhandeln. Das sind aber zum Teil schon Verträge abgeschlossen worden. Das zeigt aber auch, dass es hier im Connected TV noch ein echtes Thema gilt, dass nämlich sobald ein echter Massenmarkt entsteht, dass dann eben die Kostenvorteile des Connected TV sich sehr schnell egalisieren. Und es gab jetzt in der vorletzten Woche eine Veranstaltung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die sich die Frage gestellt hat, können wir denn zum Beispiel die Grundversorgung, Fernsehgrundversorgung zukünftig über das Internet abbilden. Das wird eine ganz eigene Kraft dann auch geben für Connected TV. Und das klare Fazit dieser Veranstaltung war, dass das offenbar so technisch, aber auch kommerziell nicht abbildbar ist, weil die Kosten steigen schon bei relativ geringen Zugriffszahlen von 8.000, 9.000, also, zwischen, also im DVB-T-Bereich zwischen 8.000 und 9.000 Internet-Usern wird selbst ein teurer Verbreitungsweg wie DVB-T günstiger als die Internetverbreitung, weil das Problem einfach bleibt, dass jeder User einen einzelnen Stream abruft im Internet und das letztendlich gegenüber einem Rundfunkverbreitungsweg, der ein Signal für Millionen Menschen, ohne dass es da eine Nutzerbegrenzung nach oben gibt, bereitstellt, wird da einfach kostengünstig, sodass sich hier eigentlich annehmen lässt, dass Connected TV im Kern weiterhin ein Broadcast-Medium bleiben wird und was dann aber eben ergänzt wird durch die Möglichkeit halt Inhalte, die Nischeninhalte oder selektiv abgerufene Inhalte, die eben übers Netz dann zu empfangen. Ein weiteres Thema, was sehr intensiv diskutiert wird im Zusammenhang mit Connected TV, was eben auch die Investitionen auf der Programmveranstalterseite treibt, ist die Frage, behält denn das klassische Fernsehen seine Rolle oder verliert das klassische Fernsehen seine Rolle und die, gerade jüngere Menschen gehen mehr auf Online-Videoangebote beziehungsweise skalieren ihre Fernsehnutzung zurück. Und da gibt es ganz aktuell von Nielsen eine Untersuchung aus dem US-Markt. Ich habe einfach vier Altersgruppen rausgenommen, 12 bis 17, 18 bis 24, 25 bis 34 und 35 bis 49. Das heißt also in einem Markt, der eine sehr hohe Internetpenetration hat, wo eben Anbieter wie Netflix, wie Hulu Online-Video bieten und so weiter, ist das klare Ergebnis, dass ja, in den jüngeren Altersgruppen die Fernsehnutzung etwas zurückgeht, aber mit 76% bei der 18- bis 24-Jährigen, das ist so die Gruppe, die am wenigsten Fernsehen schaut, dass die Fernsehnutzung immer noch extrem intensiv ist und dass aber interessanterweise eben die Online-Videonutzung oder die Mobile-Videonutzung eigentlich über 15% des Zeitbudgets für audiovisuelle Medien nicht hinausgeht. Und die einzige Frage, die sich jetzt noch stellt, wird es im Zeitablauf, werden sich jetzt, wenn die Menschen älter werden, die Fernsehnutzungsgewohnheiten wieder so entwickeln, dass wie sie halt jetzt bei den 35- bis 39-Jährigen heute stattfinden, oder wird sich dieses Muster sozusagen fortsetzen, dass jetzt der Fernsehkonsum insgesamt zurückgeht. Aber wie gesagt, wesentlich ist, und das ist eben, denke ich, auch für die Fernsehprogrammveranstalter ganz wichtig, dass letztendlich das Fernsehen seine Bindungskraft erhält. Und aus Sicht der Werbeindustrie ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Und das muss man auch verstehen, wenn man sich über den Erfolg von Netflix oder Hulu oder auch eines möglichen deutschen Video-on-Demand-Portals Gedanken macht. Diese Online-Anbieter sind deswegen so erfolgreich, weil die Fernsehformate, die dort abgerufen werden, und selbst bei Netflix, was einen starken Spielfilmanspruch hat, auch bei Netflix werden hauptsächlich Fernsehinhalte, also Fernsehserien abgerufen. Und das sind alles Inhalte, die durch die Programmveranstalter vorher massenattraktiv gemacht werden. Und die Fähigkeit, aus dem Nichts praktisch ein Format wie ein Tatort oder CSI Miami zu entwickeln, das hat heute noch keiner der Online-Anbieter nachgewiesen, dass sie dazu in der Lage sind, einen echten Massenmarkt zu erreichen. Denn wird alles, was heute in den 38 Millionen Fernsehhaushalten in Deutschland stattfindet, ist eben Massenmarkt. Und die Online-Zugriffe, so spannend das alles ist, und also ich wäre der Letzte, der das irgendwo jetzt, also ich kleinreden möchte, aber es ist halt nicht der Massenmarkt. Der Massenmarkt findet heute noch im ganz primitiven Fernsehen um 20.15 Uhr oder um 21.15 Uhr den neuen Primetime statt. Ja, Wettbewerb um den Zuschauerzugang. Wir haben es vorhin gesehen, die Endgerätehersteller versuchen heute sehr stark sozusagen, wenn ich einen Fernseher einschalte, kam früher das Programm, was ich zuletzt geguckt habe, oder es kam das erste, was immer auf Platz 1 lag. Die die CE-Hersteller versuchen heute sehr stark, diese Schnittstelle zum Kunden zu besetzen, indem sie ein Fernsehportal als ersten Bildschirm eröffnen. Das ist etwas, was die Programmveranstalter extrem stark bekämpfen, denn es gibt ja, wie gesagt, Investitionen in die Inhalte, es gibt Erwartungen der Werbekunden, es gibt die eigene Strategie, wie man sich aufstellen will, und letztendlich ist immer noch die Frage, was ist sozusagen das, was der Zuschauer tatsächlich vom Fernsehen erwartet, und das, was die zukünftigen Fernsehschnittstellen oder was heutige Fernsehschnittstellen leisten müssen, ist im Prinzip zusammenzubringen, das, was aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich kommt, aus dem kommerziellen Bereich kommt, auf der Fernsehschiene zusammenzubringen in einer Weise, dass es eben einfach kombinierbar ist mit Angeboten, die ich halt übers Internet zuführe, also die ganzen Mediatheken, die RTL Now-Angebote, die Maxdome von ProSieben und dann eben auch weitere Anbieter mit in diese Schnittstellen reinbringe. Sicht des Marktes relevante Erfolgsfaktor ist dabei aber, dass es eben einen einheitlichen Zugriff dazu gibt, dass es einfach zu verstehen ist, dass die Nutzungsmechanismen einfach zu verstehen sind, und deswegen kommt eben einer integrierten Plattform eine enorm hohe Bedeutung zu. Und deswegen, also ich fand das Statement sehr wichtig heute Morgen von Herrn Eulmann, die Untersagung der Online-Portale, der gemeinsamen Online-Portale der deutschen Programmveranstalter, die widerspricht in der Tat den Anforderungen des Marktes und sie schützen den Wettbewerb nicht, sondern sie verhindern eigentlich, dass ein Massenmarkt entsteht für die Zusatzangebote, der eben wirklich von den Konsumenten auch genutzt werden kann. Also, Fazit, ganz schnell, ich hätte schon die rote Karte schon bekommen. Also, wir sind davon überzeugt, von dem, was wir auf dem Markt sehen, was wir mit unseren Kunden auch besprechen, dass die etablierten Programmveranstalter eine gute Ausgangslage haben, um ihre Zuschauerbeziehungen auch im Connected TV aufrechtzuerhalten, dafür auszudehnen. Die Angreifer aus dem OTT-Bereich haben bisher noch nicht bewiesen, dass sie einen Massenmarkt erfolgreich besetzen können, wenn man auch ihre Gefährlichkeit im Sinne von Wettbewerbsbeschränkungen nicht unterschätzen darf. Bestehende Zuschauerbindung, Zugang zu den Rechtemärkten und aber auch die etablierten Verbreitungswege, einfach zu nutzende Verbreitungswege, das sind die Vorteile der Programmveranstalter. Die OTT-Anbieter sind sicherlich auf dem Second Screen stark, können aber aus Kostengründen eigentlich ihren Vorteil unbegrenzter Vielfalt nicht ausspielen. Und wir gehen deswegen eher davon aus, dass es eben eine komplementäre Entwicklung von Connected TV und OTT-Angeboten gibt, der TV-Kern erhalten bleibt, aber eben diese zeit- und ortssouveräne Nutzung zunehmen wird und damit ein neues Potenzial für Programmveranstalter und Inhalteanbieter sich entwickeln wird. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Wir haben wieder Gelegenheit für Fragen. Bitte.
Nur eine ganz konkrete Frage. Diese Zahl, dass ab 8 bis 9.000 Personen sich IPTV nicht mehr rechnet gegenüber den teuren DVB-T. Aus welcher Studie ist das befindet? Wo kann man diese Zahl belegen?
Muss man nämlich gucken. Das ist IHS Screen Digest, heißt der Anbieter. Und den Studiennamen müsste ich Ihnen nachliefern. Also ich gebe Ihnen gleich mal ein Kärtchen, können Sie mit, dann schicke ich Ihnen.
Das ist ja total spannend, das ist ja so eine Diskussion mit konkreten
Zahlen. Ja, also es gibt jetzt wirklich, das sind Zahlen, also die sich auf den englischen Markt beziehen. Aber ich hatte die Gelegenheit, das kurz mit meinen ehemaligen Kollegen, ich habe ja für den Sendernetzbetreiber in Deutschland gearbeitet, zu besprechen, und die haben gesagt, dass aus ihrer Sicht auch für die deutschen Verbreitungskosten die Zahlen zutreffen.
Ja,
Ja.
Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die Überlegungen, die Frequenzen zukünftig im Rahmen der Weltradiokonferenz, die wir für DVB-T haben, zu reduzieren für Rundfunk, um den Breitbandausbau zu verbessern? Ihre Zahlen lassen ja eigentlich den Schluss zu, dass Deutschland eigentlich darauf bestehen müsste, diese Rundfunkfrequenzen auch für Rundfunk zu erhalten.
Das ist jetzt ein extrem komplexes Umfeld. Also die Engpässe, was jetzt die Videoverbreitung über IP-Netze angeht, die sind ja nicht im Endkundenzugang, sondern die liegen ja in den Backbone-Netzen, weil da eben auch massiv Daten verbreitet werden. Die Frage, ob Deutschland DVB-T-Frequenzen reduzieren sollte zugunsten von LTE-Frequenzen oder zukünftigen Mobilfunkstandards, ist nicht rein technisch oder ökonomisch, sondern es ist eben auch eine Frage, wie sieht man medienpolitisch die Rolle der digitalen Terrestrik als dem einzigen kostenlos beziehungsweise von eben Fernsehgebühren finanzierten Verbreitungsweg. Das ist eine ganz, ganz andere Frage. Also wenn Sie sich den Ausgang der letzten WRC, also der Wellenkonferenz, anhören, dann heißt es ja, dass angeblich schon so gut wie beschlossene Sache ist. Die Bundesnetzagentur hat sich auch in diese Richtung geäußert, dass man eine digitale Dividende 2 vergeben möchte. Also der Stand des Rundfunks ist schwer, auch gerade nach dem Ausstieg der Mediengruppe RTL Deutschland aus DVB-T. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, noch ein Verfahren, was jetzt an sehr vielen Tischen verhandelt wird. Und je nachdem, ob man sich jetzt für eine Digital-Dividende 2 entscheidet, daran wird sich dann auch muss ich die Frage orientieren, ob Pro701 weiter auf DVB-T bleiben und ob RTL zurückkommt. Und je nachdem, wie das ausgeht, geben sich auch dann Implikationen für die Öffentlich-Rechtlichen. Aber das ist ein extrem weites, komplexes Feld. Also sehr, sehr spannend, aber kann man Ausgang nicht voraussagen.